Am Mittwoch, den 6.11., fand ein von Amica e.V. organisiertes Podiumsgespräch statt. Thema war die Aufklärung geschlechtsspezifischer Kriegsgewalt in Bosnien-Herzegowina und der Ukraine. Amica e.V. ist eine Freiburger Frauenrechtsorganisation, die unter anderem seit 30 Jahren Überlebende sexualisierter Kriegsgewalt in Bosnien-Herzegowina unterstützt. Teil des Podiumsgesprächs waren die Referentin für die Ukraine Britta Wasserlos und die Referentin für Bosnien und Herzegowina Marlene Weck. Außerdem war Oberstaatsanwalt Klaus Hoffmann Teil des Podiums. Er ermittelte 2005 für das UN-Tribunal zur Verfolgung von Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien. Seit 2 Jahren berät er die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft bei der Aufklärung von Kriegsverbrechen. In ihrer Gesamtheit dauerte die Veranstaltung etwas über 1,5 Stunden. Im folgenden Ausschnitt stellt die Moderatorin Reinhild Detmar-Finke die Frage, wie und ob Gerechtigkeit für die Opfer von sexualisierter Kriegsgewalt in Bosnien und der Ukraine überhaupt hergestellt werden könnte.
Das ist ja die Steilvorlage für die abschließende Runde. Kann man überhaupt Gerechtigkeit herstellen?
Ja, ich befürchte, das ist fast schon eine rhetorische Frage. Ich glaube, es sind immer nur einzelne Aspekte. Und wenn wir jetzt wieder vom Opfer denken, glaube ich, es sind immer verschiedene Aspekte, die damit reinkommen, aus meiner Erfahrung, sowohl vom Jugoslawienkrieg als jetzt auch in der Ukraine. Ich glaube, vielen Opfern geht es zum einen darum, dass sie überhaupt ernst genommen werden, dass sie dann auch erzählen können und ihre Geschichte dokumentiert und auch anerkannt wird. Ich glaube, vielen ist es ganz wichtig, dass es irgendwo ein Urteil gibt, das sozusagen feststellt, ja, deine Geschichte hat so stattgefunden, dass es überhaupt dokumentiert wird. Und klar, sozusagen dieser weitere Aspekt kommt natürlich dazu, es gibt den meisten Opfern natürlich schon eine gewisse Befriedigung, wenn es dann auch ein Urteil gegen eine auch anwesende Person gibt. Das ist jetzt so ein Nebenproblem, dass wir in der Ukraine im Augenblick eine ganze Menge Prozesse schon gegen russische Soldaten haben. Die meisten sind aber nicht dort, also sind Abwesenheitsverfahren. Das hat natürlich dann wieder deutlich weniger Effekt für das Opfer, wenn sozusagen der Stuhl auf der Anklagebank leer ist. Es gibt zwar ein Urteil, das dokumentiert, ja, diese Verbrechen haben stattgefunden, ja, du bist ein Opfer dieser Gewalt, aber es gibt eben niemand, den man jetzt unmittelbar bestrafen kann und ins Gefängnis schicken kann. Ich glaube, den letzten kurzen Aspekt, den ich vielleicht insgesamt in die Runde werfen würde, ist die darüber hinausgehende, also über das Einzelschicksal hinausgehende Aufgabe der Justiz sehe ich dann auch darin, dass man überhaupt das, was passiert ist, als solches dokumentiert und durch die Ermittlungen auch ja, manifestiert. Und ich denke natürlich nicht nur an einzelne Verbrechen, sondern zum Beispiel auch an das große Verbrechen in Srebrenica. Wie viele andere Verbrechen sind die eigentlich über Jahrzehnte auch von der serbischen Seite immer noch bestritten worden? Aber die Prozesse haben halt dazu geführt, dass die knapp 8000 jungen Männer, teilweise auch Jugendlichen, die dort getötet worden sind, einfach aufgefunden worden, identifiziert worden sind und in einzelnen Prozessen halt all das dokumentiert worden ist. Und diese Bandbreite dann an Urteilen, aber auch an Ermittlungsmaßnahmen einfach dazu führt, dass man zumindest ernsthaft nicht mehr darüber diskutieren kann, dass Srebrenica stattgefunden hat. Und dasselbe, denke ich, ist jetzt so ein Prozess, wenn wir an Mariupol denken oder an andere Sachen, an Butscha natürlich, einfach durch die Dokumentation auch dazu führt, zu sagen, okay, wir schaffen zumindest eine dokumentarische Grundlage auch für die Zukunft, für die Aufarbeitung in der Gesellschaft. Was Gerechtigkeit bedeutet, das muss, glaube ich, am Ende jeder selber so für sich ein bisschen klären. Und jedes Opfer hat, glaube ich, da auch unterschiedliche Erwartungen.
Hast du da eine Rückmeldung bekommen über eure Partnerorganisation, so wie jetzt Prozesse oder erlebt werden, kommentiert werden?
Also jetzt jüngste Prozesse tatsächlich zu geschlechtsbasierter Kriegsgewalt nicht. Sie haben eben Anzeigen bei der Polizei begleitet, aber dass es wirklich zu Prozessen gekommen ist, ist jetzt bisher, haben wir noch keine Rückmeldung zu bekommen.
Aus den Gründen, weil die Täter nicht greifbar sind oder weil das einfach diese 140.000 Anklagen gibt und ausstehenden Prozesse?
Genau, also unter den Frauen, mit denen unsere Partnerorganisation arbeitet, ist schon die Rückmeldung, dass überhaupt nur sehr wenige bereit sind, jetzt schon das auf eine Art und Weise zu dokumentieren und anzuzeigen, die auch zu einem juristischen Prozess führt. Und dann eben, es gibt diese Unmengen an Verfahren. Ich weiß nicht, wie realistisch es ist, dass überhaupt die alle mal behandelt werden.
Was hast du für Erfahrungen gemacht? Gibt es bei den Partnerorganisationen in Bosnien so ein Gefühl von Gerechtigkeit?
Für das Gefühl von Gerechtigkeit jetzt aus, sag ich mal, aus Sicht der überlebenden Gesellschaft ist Anerkennung ganz wichtig. Das ist das, was ich immer wieder von unseren Partnerinnen immer wieder gesagt und auch erklärt bekomme. Und es gibt eine Betroffene, die in unseren Projekten unterstützt wird, die den Krieg in Sarajevo erlebt hat. Und Sarajevo, die Hauptstadt von Bosnien, war belagert über mehrere Jahre, aber im Grunde aber war nicht besetzt. Und diese Frau ist auch Opfer von sexualisierter Gewalt geworden und hat sich nicht durchsetzen können, diesen Status als Opfer anerkannt zu bekommen, weil es nicht unter einer Besatzung stattgefunden hat. Und ich glaube, dass und ich habe das gerade erzählt, weil ich glaube, den Weg zur Gerechtigkeit braucht es einerseits einen langen Atem, das sieht man in Bosnien, und es braucht das Aufbrechen von diesem Denken in Konfliktlinien, das durch den Krieg erst entstanden ist. Also es muss quasi, das Leid muss anerkannt werden, egal auf welcher Seite. Das ist ein sehr schwieriges Thema in Bezug auf das ehemalige Jugoslawien. Und auch diese Anerkennung muss nicht nur individuell passieren, sondern auch auf gesellschaftlicher Ebene. Das hat man auch gerade jetzt nochmal, was heißt gerade, als der Angriffskrieg auf die Ukraine dieses große Ausmaß angenommen hat, haben viele Medien getitelt, der erste Krieg auf europäischem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg, und das war ein herber Schlag für die Leute, für die Menschen im ehemaligen Jugoslawien, insbesondere in Bosnien, weil sie sich einfach komplett vergessen gesehen haben. Eigentlich wollte ich vielleicht ein bisschen noch positiveres, du hattest in deiner Frage auch so formuliert, so gibt es überhaupt, können wir überhaupt an Gerechtigkeit glauben? Und ich denke, wir könnten unsere Arbeit nicht tun, würden wir nicht daran glauben. Das wollte ich sagen, das brauchen wir auch, um getragen zu sein.
Dann auch noch eine Kurzanekdote, bevor wir es öffnen. Ich hatte im Zuge dieser Dreharbeiten und der Interviews mit auch Opfern von sexualisierter Gewalt in den Lagern, aus den Lagern, da hatte ich einige Interviews gemacht und habe mit einer Übersetzerin eine Freundschaft, die dann nach Hamburg gegangen ist, also eine langjährige Freundschaft, aber wir haben lange nichts mehr voneinander gehört, und als 2017 Mladic verurteilt wurde, da kam eine Mail: Ich kann jetzt endlich wieder ruhig schlafen, und dass der jetzt verurteilt ist, und ich bin so dankbar, dass es diesen Gerichtshof gibt. Und da hatte ich so das Gefühl, für mich war das schon ganz weit weg, und ich hatte gar nicht das Gefühl, ich dachte, das ist durch irgendwie, und für sie war das so lebensbestimmend gewesen, dass dieser Täter, der Srebrenica zu verantworten hatte, noch unverurteilt war. Und das einfach auch zu sehen, also dass wir manchmal selber das gar nicht so auf dem Schirm haben, was Gerechtigkeit ausmacht.
Im Anschluss an das Podiumsgespräch durften interessierte ZuschauerInnen auch noch Fragen stellen. Drei ergiebige Fragen sollen auch noch Platz in diesem Beitrag finden.
Die Fragen wurden aufgrund presserechtlicher Bedenken im Studio sinngemäß nachgesprochen. Gibt es bereits Zahlen zu sexualisierter Gewalt gegen Frauen in der Ukraine? Und wie macht man ukrainischen Frauen und Mädchen in so einer Situation Mut? Wohin wenden sich Frauen, die so etwas zu bezeugen haben?
Also ich kann vielleicht so ein bisschen was zu, wie macht man ihnen Mut, sagen. Tatsächlich ist es so, dass viele Frauen, die sich erstmal an unsere Partnerorganisation wenden, nicht spezifisch mit dem Ziel kommen, Gewaltverbrechen dort zu dokumentieren oder aufklären zu lassen, sondern sie kommen mit ganz konkreten sozialen Problemen. Sie sind vielleicht binnenvertrieben, brauchen dringend Wohnraum, dringend eine Arbeit. Dann erfahren Sie davon, dass es psychosoziale Unterstützungsangebote gibt. Dann nehmen Sie die in Anspruch. Und darüber wird dann viel auch der Mut und das Selbstbewusstsein wieder aufgebaut, dann in diese juristischen Prozesse zu gehen.
Klaus, kannst du was ergänzen zu den Zahlen?
Da sieht es tatsächlich einfach aus auch schon genannten Gründen im Augenblick, glaube ich, noch sehr, sehr mau aus. Diese Sonderabteilung für die Sexualverbrechen hat, glaube ich, im Augenblick nicht viel mehr als 300 Ermittlungsverfahren. Also wir reden immer noch von Ermittlungsverfahren, das ist noch nicht bei Gericht. Das liegt sicherlich nicht an der Anzahl der Taten, sondern einfach eben an den genannten Gründen, dass viele Frauen sich einfach gar nicht trauen, Aussagen zu machen. Klammer auf, das gilt natürlich aber auch für Männer. Also das haben wir jetzt heute gar nicht angesprochen, aber gerade auch im ukrainischen Kontext, aber auch schon im bosnischen Kontext, gerade in den Lagern, also gerade auch was jetzt auch ukrainische Kriegsgefangene angeht, da gibt es sehr, sehr systematisch ganz schlimme sexuelle Gewalt. Aber auch es gibt, glaube ich, mittlerweile die eine oder andere Öffentlichkeitskampagne, die generell Zeugen, aber auch gerade Zeugen sexueller Gewalt praktisch dazu aufruft, sich an verschiedene Stellen zu wenden. In der Ukraine ist es manchmal ein bisschen auch patriotisch eingefärbt. Man soll sozusagen als Opfer auch gleich einen Beitrag zum Sieg und zur Gerechtigkeit bringen. Das finde ich manchmal ein bisschen zu viel, zu dick aufgetragen und nimmt gar nicht so sehr das Opfer in den Blick. Aber es wird schon auch versucht, einfach diese Angebote stärker bekannt zu machen. Abschließend, ich weiß, ich rede immer zu lang, aber weil die Frage kam, viel der sexuellen Gewalt findet natürlich unter Besatzung statt. Wenn ich jetzt an Butscha denke, das war nicht sehr lange, das waren 4 bis 5 Wochen. Aber natürlich das, was dort stattfindet, da kann ich natürlich nicht zeitnah eine rechtsmedizinische Untersuchung machen. Das heißt, ich habe natürlich dann Frauen, die möglicherweise viel, viel später kommen, eine Aussage machen. Erleben wir aber im nationalen Kontext genauso. Also es kommt nicht jede Frau, die vergewaltigt worden ist, am nächsten Morgen zur Polizei. Das kann auch viel später sein. Und dann habe ich, sage ich mal, ähnliche Beweisprobleme.
Kann man die Gewalt in den beiden Konflikten, also dem Ukraine-Krieg und dem Bosnien-Krieg, gerade was geschlechterspezifische Gewalt angeht, vergleichen?
Also bevor du auf die spezifisch juristischen Aspekte eingehst, vielleicht vorab, also geschlechtsbasierte Gewalt im Krieg und auch in Friedenszeiten ist nun mal einfach in patriarchalen Gewaltstrukturen angelegt. Das heißt, solange es patriarchale Strukturen und Gesellschaften gibt, wird es geschlechtsbasierte Gewalt geben. Und diese nimmt in bewaffneten Konflikten dann einfach nochmal andere Formen an. Die Leiterin unserer Partnerorganisation in der Ukraine hat mal gesagt, man kann Frauen in Kriegen auch nicht vor geschlechtsbasierter Gewalt schützen. Also man müsste diese Kriege verhindern, damit man die Frauen vor dieser Gewalt schützen kann. Insofern gibt es da durchaus Parallelen und auch, es sind einfach die gleichen Grundursachen. Es gestaltet sich dann natürlich im Detail etwas anders.
Trägt Krieg geschlechterspezifische Gewalt inhärent mit sich oder ist geschlechterspezifische Gewalt lediglich eine Folge von Krieg?
Also wenn ich die erste Frage richtig verstanden habe, war die Frage praktisch, ob wir geschlechtsbasierte Gewalt nur als Folge des Krieges sehen oder als inhärenten Bestandteil von Krieg, richtig? Es ist inhärenter Bestandteil von Krieg. Ich würde mich auch so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, dass die Friedens- und Konfliktforschung das auch so sieht. Also es gibt sehr, sehr wenige Beispiele von vereinzelten bewaffneten Gruppen, in denen keine Fälle sexualisierter Gewalt bekannt sind. Und selbst wenn es jetzt einzelne Gruppen gibt, in denen sexualisierte Gewalt als strategisches Mittel nicht angewendet wurde, dann gibt es immer noch dieses Phänomen, dass durch bewaffnete Konflikte zum Beispiel häusliche Gewalt und andere Formen geschlechtsbasierter Gewalt ansteigen. Insofern würde ich sagen, ja, es ist inhärenter Teil von bewaffneten Konflikten.
Das gesamte Podiumsgespräch von Amica e.V. auf der Suche nach Gerechtigkeit über die Aufklärung geschlechtsspezifischer Kriegsgewalt in Bosnien-Herzegowina und der Ukraine lässt sich nochmal in gesamter Länge am Freitag, den 15.11. von 19 bis 20 Uhr in der Sendung O-Ton Playback anhören. Ebenfalls zu hören gibt es das gesamte Podiumsgespräch in voller Länge von einer Stunde auf unserer Website rdl.de.